Hey, ihr wunderbaren Menschen da draußen. Ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Und wenn er sich gerade nicht so toll anfühlt, auf jeden Fall einen ehrlichen und sanften Tag mit dir. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Heute wende ich mich direkt an alle Liebhaber und Liebhaberinnen der Liebe. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass Liebe das sehr wahrscheinlich am häufigsten missbrauchte Wort auf unserem Planeten ist? Wir verwenden es für so, so viele Dinge und Zustände, die eigentlich gar nichts mit Liebe zu tun haben. In diesem Podcast teile ich einen Ausschnitt aus einem meiner aktuell liebsten Kurse auf unserer Plattform Homodea. Dieser Kurs heißt Glückliches Ich. Und in diesem Ausschnitt geht es um den Sinn und die Macht und die Schönheit der Liebe. Und vor allen Dingen um deine und meine Fähigkeit, uns bewusst für das Lieben zu entscheiden. Ich wünsche dir, dass du mit einem offenen Herzen lauschen kannst und ja, dass die Liebe dich besuchen kommt, während du zuhörst.
Wie geht es dir gerade? Und bist du offen für etwas, was dein Leben so richtig, richtig tief berühren kann? Ich wünsche mir ganz doll, dass du für diese Lektion, die für mich eine der wichtigsten in unserem Kurs Glückliches Ich ist, wirklich alles, was dich ablenken könnte, aus der Hand legst, aber auch aus deinem Kopf hinaus entspannst und dich mit einem ganz offenen Herzen und einem offenen Geist unserem Thema widmest. Ich habe mich ganz doll auf diesen Abend gefreut, denn ich darf heute mit dir über die größte, wichtigste Lehrmeisterin meines Lebens sprechen und ich vermute mal auch deines, nämlich die Liebe. Wir haben ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, es ist das Thema, was wir Menschen ultraschnell in den Mund nehmen. Wir sagen sehr, sehr schnell, ich liebe dich zu einem anderen Menschen und ich hoffe, spätestens seit der letzten Lektion ist klar geworden, wir sind, was das Thema betrifft, wenn wir mal ganz ehrlich sind, meistens Stümper. Und ich nehme noch ein hartes Wort in den Mund. Wir sind Heuchler und Heuchlerinnen. Wir benutzen dieses Wort ganz häufig für Situationen, die nicht wirklich etwas mit Liebe zu tun haben, sondern eher mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was uns gut tut. Lass uns heute die Liebe einladen, uns etwas darüber zu lehren, was die wirkliche Kunst des Liebens bedeutet. Heute geht es um die Ebene der Liebe. Und falls du neu dazugekommen bist in das Programm Glückliches Ich, dann lade ich dich ein, in den kommenden Tagen die Lektionen davor ganz in Ruhe anzuhören, weil das Ganze baut aufeinander auf. Wir haben ja beim letzten Mal die Ebene der Liebe schon eröffnet und wir haben gesagt, nichts von der Ebene 1, also von der Ebene der Sinne, des Genusses, kann die Liebe ersetzen. Kein noch so groß angehäufter Reichtum, kein noch so exzentrischer Kick, kein noch so leckeres Schokoladentörtchen kann die Liebe ersetzen. Und ich vermute mal, da gibst du mir recht. Wir haben über die drei Phasen der Liebe gesprochen. Das Verliebtsein, und das ist die Phase, nach der die meisten Menschen in der Liebe suchen. Das ist auch verständlich, weil das ist das, was uns beigebracht wird, als Liebe zu verstehen. Das ist das, was zum Beispiel in Hollywood-Filmen und Komödien als Liebe propagiert wird. Dieses total ineinander verknallt sein, aufeinander abfahren. Und sicher ist dir schon aufgefallen, dass alle diese Filme, bis auf ganz wenige mutige Ausnahmen, an der für uns spannenden Stelle enden. Nämlich da, wo der Alltag beginnt. Da, wo der Dopaminpegel nachlässt. Da, wo wir plötzlich feststellen, hey, der andere ist doch nicht so vollkommen, wie wir das im verklärten Zustand des Verliebtseins gesehen haben, sondern er ist menschlich. Er hat seine Ecken und Kanten. Er hat Macken. Und das enttäuscht uns. Das ist die zweite Phase der Liebe. Eine extrem wichtige Phase. Das ist die Phase, in der wir häufig Trennung erfahren. Also wir werden aus dieser eingebildeten Symbiose herausgerissen. Wir landen wieder auf unserem evolutionären Lernarsch, sage ich jetzt mal. Und die Herausforderung in dieser Phase ist es, das nicht als eine Niederlage zu begreifen, sondern zu verstehen, das musste so kommen, weil die erste Phase auf einer starken Illusion beruht hat. Die zweite Phase ist die Phase, wo uns die Liebe fragt, tja, wie sieht's denn aus? War das alles nur Gelabere? Als du gesagt hast, ich will dir beweisen, wie sehr ich dich wirklich liebe? Oder geht's hier an dieser Stelle erst so richtig los? Viele Menschen schlussfolgern an der Stelle, okay, es gibt die wahre Liebe nicht und entweder wir trennen uns und wir gehen wieder neu los oder wir resignieren vielleicht neben dem oder der anderen und geben uns mit so einer mittelmäßigen Alltagsbeziehung zufrieden, aber an die wahre Liebe glauben wir nicht mehr. Doch das eigentlich spannende Tor geht jetzt auf. Nämlich dann, wenn wir nach vielleicht der dritten, vierten, fünften oder vielleicht auch zehnten immer wieder so begonnenen und beendeten Beziehungen realisieren, stopp mal, ich scheine da immer wieder an einer unsichtbaren Schwelle stehen zu bleiben. Was kommt dahinter? Ich möchte gern lernen, bewusst zu lieben. Und da haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, dass die erste wichtige Erkenntnis des bewussten Liebens ist, und das ist im Grunde, wenn du dir das mal reinziehst, komplett konträr zu allem, was die meisten romantischen Bücher erzählen oder eben auch Filme. Wirkliche Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Haltung. Und weil das hier so spannend wird, bitte ich dich, damit du mir nicht einfach nur intellektuell zuhörst, jetzt mal an einen Menschen zu denken, mit dem du vielleicht gerade in Beziehung stehst oder mit dem du in Beziehung warst, aber wirklich eine konkrete Beziehung. Das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann aber auch zum Beispiel die Beziehung zu einem ganz wichtigen Freund sein. Also einem Menschen, der dir sehr wichtig ist. Ja? Und ich bitte dich zuallererst mal darüber nachzudenken, was passiert in dir in Beziehung zu diesem Menschen, wenn du enttäuscht wirst. Und nochmal, das ist völlig normal. Wir könnten sogar sagen, es ist gesund. Was passiert, wenn du dich in dieser Beziehung traurig fühlst? Wenn du wütend bist? Erlebst du das dann als, ich liebe den anderen nicht mehr und lässt die Beziehung innerlich zu diesem Menschen los? Oder bist du in der Lage, aus einer reifen Position heraus zu sagen, ich empfinde jetzt gerade Traurigkeit, ich empfinde gerade Wut, doch das ändert nichts an meiner Haltung dir gegenüber, dich weiterhin bewusst zu lieben. Und wenn du gerade mitgehst, nicht nur intellektuell, sondern im Herzen, dann merkst du vielleicht, da entsteht plötzlich ein viel größerer Raum. Ein Raum, der Platz hat für zwei enttäuschte, kleine, unvollkommene Egos, aber das ist ein Raum von Größe und von Souveränität. Was wir ganz häufig machen, wir verwechseln Liebe mit Zuckerlis, die wir dem anderen und uns geben, wenn wir gute Gefühle haben. Aber solange wir Liebe an Gefühle koppeln, kann Liebe nichts Permanentes sein, weil alle Gefühle kommen und gehen. Und alle unsere Gefühle sind letzten Endes mega easy manipulierbar durch Trigger, durch Vergangenheitserinnerungen und. Und ich stehe nicht als jemand, der behauptet, das gemeistert zu haben. Ich bin ganz ehrlich, in der Beziehung zu meiner Frau erlebe auch ich immer wieder Momente, in denen ich in meinem symbiotischen Drang enttäuscht werde, weil von der anderen Seite einfach nicht das kommt, was ich mir total ersehnt habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, meine erste Reaktion an dieser Stelle ist, ich liebe dich nicht mehr. Was totaler Bullshit ist, weil ich weiß, in der Tiefe liebe ich diese Frau total. Und wir ersparen uns auch sehr, sehr viel Energieverlust, wenn wir in der Lage sind, da groß stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich bin gerade enttäuscht. Ja, es tut gerade weh, aber ich bleibe in der Haltung der Liebe. So, was bedeutet die Haltung der Liebe? Das bedeutet ja nicht, dass wir Ja und Amen zu allem sagen, aber es bedeutet, dass wir uns immer wieder in die Perspektive des Schauens bringen. Auch da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, gehe ich heute nur ganz kurz drauf ein. So, wenn wir enttäuscht sind, wenn du mir meine Bedürfnisse nicht erfüllst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich dich in diesem Augenblick nicht mehr wirklich sehe, sondern ich habe einen verzerrten, verschleierten Tunnelblick. Ich sehe dann das Hässliche in dir. Ich sehe das in dir, was mich enttäuscht. Aber das ist nicht der Akt von Liebe. Ja? So stell dir vor, du bist eine wirklich großherzig liebende Mutter oder ein Vater. Ja? Wenn dein Kind Scheiße baut, klar bist du genervt, aber du würdest doch niemals deine Liebe zu diesem Menschen in Frage stellen, oder? So. Sondern du siehst, dass das Kind Scheiße baut, aber du siehst, empowered durch die Kraft deiner Liebe, durch das alles hindurch, und du siehst die Unschuld und die tiefere Schönheit dieses Menschen. Und das gibt deinem Kind optimalerweise, also wenn du diese Form der Liebe aufbringen kannst, diese Form auch von innerer Selbstachtung, von Selbststabilität, weil es merkt, okay, diese so wichtige Quelle von Liebe im Außen ist nicht davon abhängig, ob es den Parcours meistert oder nicht. Die meisten von uns haben das damals anders erfahren. Ja? Wir hatten eben Eltern, die uns in bestimmten Situationen mit Liebesentzug bestraft haben. Das heißt, wir haben irgendwann gelernt, für Liebe muss ich Leistung bringen. Für Liebe muss ich mich verstellen. Okay? Und das verunsichert uns natürlich im tiefen Inneren. Und das ist das großartige Geschenk, was wir uns als Erwachsene später schenken können, wenn wir sagen, okay, wir kommen zusammen, wir sind vielleicht beide verletzt, wir haben beide unsere Macke, ja, unsere inneren Selbstzweifel, aber wir halten diesen Raum der Liebe. Und indem ich diese Größe aufbringe, dich zu schauen, durch all deinen menschlichen Kleinkram hindurch, immer wieder auf deine Größe und auf dein Licht zu schauen, helfe ich dir, dich aus diesem Traum der Kleinheit zu befreien. Das ist die Power des Schauens. Die dritte wichtige Wahrheit oder das Element der bewussten Liebe ist das Geben. So, Liebe bedeutet geben. So, und wenn wir mal alle, wenn wir einfach mal für einen Moment ganz ehrlich sind, ja, und unser spirituelles Gelaber, was wir so schnell mal dahin rotzen, ja, wenn wir das mal beiseite lassen und mal ganz ehrlich sind, so wie oft meinen wir mit ich liebe dich eigentlich, ich liebe dich, weil du mir gerade was gibst, was mir gut tut. Du gibst mir Sex, du gibst mir Anerkennung, du gibst mir das und dafür liebe ich dich. So, das ist eine Währung, aber das ist nicht wirklich Liebe. So, Liebe bedeutet, jemand kreuzt deinen Weg und nochmal, ich nehme zwar immer wieder hier als Beispiel eine Liebesbeziehung, aber das betrifft genauso den fremden Bettler auf der Straße. Liebe bedeutet zu sagen, ich begegne dir nicht, damit ich etwas bekomme, sondern ich begegne dir, weil ich etwas habe in mir, was ich dir geben kann. So, das ist der Grund, warum wir uns begegnen. Und das ist verrückt, Leute, im Vergleich zu dem, was uns die Gesellschaft lehrt. Unsere Gesellschaft ist eine ganz klare Austauschgesellschaft. Ja? Ich gebe dir das, du gibst mir das. Und wir werden ermutigt dazu, genau darauf zu achten, dass wir auch genauso viel zurückbekommen. So denkt das Ego. Und vielleicht hast du schon festgestellt, dein Ego ist nie zufrieden. Ja? So, das, was am Anfang deiner Beziehung gereicht hat, irgendwann hast du dich einfach dran gewöhnt. Ja? So, das Ego wird niemals zufrieden sein. Warum? Weil das Ego in der Tiefe ein Fass ohne Boden ist. Aber du bist nicht dein Ego. Und das ist die gute Nachricht, sondern du bist in deinem tiefsten, wahrsten Kern Seele. Und wenn du dich an die Momente erinnerst, zum Beispiel in der Beziehung zu diesem Menschen, an dem ich dich gebeten habe, den im Kopf zu haben, die Momente, in denen du nicht im Ego warst, sondern in deiner Größe, in deinem vollen Herzen, das waren Momente, wo du dich nicht gefragt hast, hey, was kann ich von dir kriegen, sondern es waren Momente, wo du gedacht hast, was kann ich dir geben? Selbst wenn mein Geben vielleicht bedeutet, dass du einen anderen Weg gehst als ich. Was kann ich dir geben? An Aufmerksamkeit, an Liebe, an Wertschätzung. Denn ist es nicht so, dass wir, wenn der andere mal geht, wenn sich zum Beispiel unsere Wege trennen oder wenn wir am Ende des Lebens auseinandergehen, wünschst du dir nicht auch, dass dieser Mensch zurückschaut und sagt, ich bin so, so sehr von dir beschenkt worden. So, unsere Seele kennt nicht den Kontext von ich will haben. Unsere Seele ist eine überfließende Quelle der Liebe. Und sie will sich verschenken. Und am Ende unseres Lebens werden wir nicht zurückschauen. Und wenn uns denken, oh, guck mal, da habe ich das gekriegt und da habe ich das gekriegt und dort, oh, da habe ich mich so richtig durchgesetzt, da habe ich Recht bekommen. Am Ende unseres Lebens werden wir uns an die Momente denken, in denen eine andere Seele sich an uns verschenkt hat und vor allen Dingen in die Momente, an denen wir uns an jemand anderen verschenkt haben. Weil dieses dich verschenken bei manchen, besonders unter den professionellen Gebern und Geberinnen, schnell in der falschen Verständnisröhre landet, nämlich von ich muss mich jetzt nochmal aufopfern. Dich zu verschenken bedeutet nicht, ich bin immer nett, okay? Sondern dich zu verschenken kann zum Beispiel für einen Menschen, und vielleicht bist du so ein Mensch, der bis jetzt immer nett gewesen ist in seinen Beziehungen, zu bedeuten, okay, was ich dir noch nicht gegeben habe, ist meine volle Entrüstung über diese Grenzverletzung. Was ich dir noch nicht gegeben habe, ist dieses klare Nein. Also wenn du jemand bist, der sagt, Veit, ich gebe doch schon so viel und dein Geben erschöpft dich aber, dein Geben bringt dich immer wieder in eine Situation, in der du dich ausgenutzt fühlst, dann ist es das Geben des Egos. Dann ist es das Geben eines Egos, weil es letzten Endes hofft, okay, wenn ich hier stillhalte, wenn ich hier nett bin, wenn ich dir nochmal deinen süßen Hintern abwische, dann kriege ich irgendwann auf direkten oder indirekten Wege Liebe zurück. So, das ist der Grund, warum Menschen mit dem Helfersyndrom ganz häufig erschöpft sind. Weil sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise zwanghaft geben und zum Beispiel nicht gut auf sich aufpassen. Andrea ist zum Beispiel ein Mensch, die aufgrund ihrer Geschichte erst lernen musste zu sagen, ich brauche jetzt was. Ich will jetzt was. Ich wünsche mir was. Und es ist immer noch nach 30 Jahren manchmal so, dass ich merke, wie sie ringt darum, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass sie da was braucht. Und gleichzeitig finde ich es immer wieder faszinierend, wenn sie das ins Spiel bringt, wenn sie mir gegenüber das zum Beispiel sagt, dass da etwas aufgeht in mir und ich mich paradoxerweise dadurch, dass sie eine klare Bitte äußert oder einen klaren Wunsch, mich beschenkt fühle. Okay? Das heißt, frag dich nicht primär, muss ich noch netter sein, sondern frag dich, was habe ich in dieser Beziehung, die mir ja offenkundig oder scheinbar so wichtig ist, was habe ich noch nicht gegeben? Und frag dich auch nicht nur in deinem Kopf, frag dich in deinem Herzen. Was habe ich noch nicht gegeben? In manchen co-abhängigen Beziehungen haben wir zum Beispiel noch nicht gegeben, dass wir lernen, uns in dieser Beziehung gut um uns selbst zu kümmern und den anderen zu entlasten. In vielen Beziehungen ist unsere Erfahrung aus unseren Coachings und Seminaren, haben Menschen noch lange nicht alle Wahrheiten gegeben. Wir halten ganz viel zurück. Wir halten Kritik zurück, wir halten Wünsche zurück, wir halten Fantasien zurück, wir halten alles Mögliche zurück. Aber wenn du nicht all deine Wahrheit gibst, wie kannst du erwarten, dass sich diese Liebesbeziehung wirklich in Wahrheit entfaltet? Also frag dein Herz, was hast du noch nicht gegeben? Vielleicht ist es Stolz, den du noch nicht gegeben hast. Vielleicht ist es die Bereitschaft anzuerkennen, hey, hier muss ich wirklich noch etwas dazulernen. Häufig ist es einfach eine saubere Entschuldigung, die wir noch nicht gegeben haben. Oder vielleicht dem anderen oder dir etwas zu vergeben. So, wenn du das praktisch vertiefen willst, frag dich, in welcher Beziehung hältst du etwas zurück und warum? So, was gewinnst du dadurch, dass du es zurückhältst? Meist ist es eine bestimmte Form von Schutz oder Stolz. Aber was verlierst du dadurch, dass du es zurückhältst? Und was würde passieren, wenn du dich an dieser Stelle mehr verschenkst? Ich möchte gerne nochmal betonen, all diese Fragestellungen können einzelne Menschen betreffen, also ganz konkrete Menschen im Umfeld, aber auch zum Beispiel Menschengruppen. So. Wir haben ganz offenkundig in unserem Land ein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund. Nicht alle von uns, aber viele. Und das ist auf der einen Seite total verständlich, weil die Integration dieser Menschen im Augenblick katastrophal ineffektiv passiert. Das heißt, es ist total normal, dass es Unsicherheit auslöst, Stress und so weiter. Aber was ich ganz häufig dabei vermisse, ist erstmal eine Basis von Mitgefühl. Und ich habe gestern mit jemandem gesprochen, also mit Migrationshintergrund, der gesagt hat, ich wünschte mir, dass es möglich wäre, jeden einzelnen Menschen in Deutschland, der seit seiner Geburt diesen Reichtum, diese Freiheit dieses Landes genießen kann, einfach mal für eine Minute, nur für eine Minute, in ein richtig armes Land, in ein Kriegsgebiet oder in ein Gefängnis, wo Menschen für Wahrheit gefoltert werden, zu versetzen oder auf ein Flüchtlingsboot zu versetzen, damit er Mitgefühl empfindet. So, wir können bewusst wählen, Menschen, Gruppen gegenüber, denen wir jetzt gerade im Augenblick ein Problem haben, die mehr in unser Herz zu nehmen. Und nochmal, das heißt nicht immer nett zu sein, aber es heißt, diese Menschen in unser Herz zu nehmen. Und zum Beispiel, ich finde es gerade gut, ihr kennt meine gesellschaftspolitische Positionierung, ich finde es gerade gut, dass so viele Menschen gegen rechts aufstellen. Aber bitte lasst uns in unserem Geist darauf achten, dass wir gegen rechte Werte aufstehen. Aber nicht, niemals gegen Menschen, die aus welchem Grund auch immer gerade glauben, zum Beispiel die AfD wählen zu wollen oder zu müssen. So, wenn wir das tun, sind wir nicht besser. Weil dann schaffen wir schon wieder Gegner und Gegnerinnenschaft. Also frag dich, in welcher Beziehung möchtest du dich freier verschenken? So, das Konzept oder diese für mich persönlich universelle Wahrheit des Verschenkens ist schon ziemlich verrückt. Aber das nächste Element des bewussten Liebens ist noch verrückter. Lieben bedeutet, für den Schmerz der Heilung offen zu bleiben. In unserer psychospirituellen Szene gibt es ganz, ganz viele Ansätze, die total darauf fokussiert sind, Schmerz unter allen Umständen zu vermeiden oder, wenn er da ist, ganz schnell in höhere Energien zu transformieren. Aber ist Schmerz per se schlecht? Ich spreche gerade nicht von dem bekloppten Dauerschmerz, den wir uns antun, wenn wir in einer co-abhängigen Beziehung festhängen und wir reiben uns aneinander wund. Aber das Spannende ist, bewusst erfahrener Schmerz ist häufig ein Ausdruck unserer geistigen Entfernung von unserer Quelle. Ich mache ein Beispiel, okay? Wenn zwischen Andrea und mir etwas passiert, in einem Thema, was mir total wichtig ist, was mich aus dieser Symbiose heraus katapultiert, Phase 2, Enttäuschung, in die Trennung. Oberflächlich gesehen sieht es dann häufig so aus, als wenn ich wütend wäre. Aber die Wahrheit ist, dass ich tief in mir drin gerade Schmerz spüre. Und wenn du mich dann zuerst fragst, okay, was tut denn weh, dann ist sehr wahrscheinlich, wie in den meisten Beziehungen, meine Antwort erstmal, mir tut weh, was Andrea da gerade gesagt hat. Oder mir tut weh, dass Andrea mir das und das nicht gibt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die tiefere Wahrheit ist, mir tut diese erfahrene Trennung weh, weil ich gerade nicht mit mir verbunden bin. Weil ich gerade nicht mit meiner Seele verbunden bin. Wenn wir wirklich im Lot sind, im Einklang mit uns, sind wir zu Hause. Dann sind wir vielleicht manchmal traurig darüber, dass wir mit dem anderen Menschen nicht zusammenkommen. Aber wir werden nicht diesen tiefen existenziellen Schmerz erfahren, den wir zum Beispiel erfahren, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Oder wenn wir in Beziehung sind, aber aus irgendeinem Grund nicht zusammenkommen. Schau, und das Problem ist, dass unsere Gesellschaft uns aber darauf konditioniert hat, die Ursache dieses Schmerzes im Außen zu sehen. weil der andere das tut, fühle ich jetzt diesen Schmerz. Der Schmerz ist viel älter. Der Schmerz hat etwas damit zu tun, dass wir uns nicht sehen, dass wir in uns nicht vollständig zu Hause sind. Und das, was der andere tut, triggert diesen Schmerz. Und wir können auf ewig den anderen verdammen. Wir können ihn anklagen. Wir können ihn auswechseln. Aber das wird nicht das Problem für uns lösen. Also wenn du dir vorstellst, bildhaft, und das ist wirklich nur ein Bild, hier bist du und hier ist deine Seele, dann ist das Ausmaß des Schmerzes, den du empfindest, wenn du wieder einmal in einer Beziehung Enttäuschung erfährst, also je größer dieser Schmerz ist, je größer ist der Abstand, den du gerade von deiner eigenen Seele hast. Und solange wir versuchen, diesen Schmerz wegzumachen, können wir ihn nicht nutzen. Aber wenn wir ihn bewusst bejahen, und Achtung, jetzt kommt's, nüchtern, und nüchtern heißt ohne Drama, also ohne dieses, oh, ich bin so verletzt, oh, das ist so schlimm, sondern ich lasse es brennen. Ich sag ja. Ich sag komm. Das habe ich gewollt. Ja. Ich lasse es in mir brennen, aber ich gehe nicht in die Geschichte. In die Geschichte, in der ich mir leid tue. In die Geschichte, in der ich den anderen oder die andere verantwortlich mache, sondern ich lasse das Feuer in mir kommen. Dann wirst du merken, dass der Charakter des Schmerzes sich verändert. Er ist nicht mehr gegen dich, sondern er fängt etwas in dir regelrecht durchzubrennen, bis du wieder verbunden bist mit dir selbst. Auch da muss ich mich immer wieder erinnern. So, Andrea und ich, wir haben im Grunde genommen in unserer ersten Begegnung war klar, das ist keine herkömmliche Liebesbeziehung, sondern das ist eine Beziehung, die der Wahrheit und der Heilung gewidmet ist. Und wie kann es anders sein, dass wenn ich oder wenn Andrea, wenn wir uns im Spiegel des anderen verlieren, weil wir denken, okay, darum geht es. Und dadurch natürlich unsere Reise nach Hause aus den Augen verlieren. Wie kann es anders sein, dass diese Beziehung, die den Auftrag hat, uns wirklich zu heilen und zu erwecken, dass diese Beziehung natürlich auch immer wieder knallt und uns mit dem Schmerz konfrontiert, der noch übrig ist. Ich betone nochmal, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem, wir reiben uns aneinander Wunschschmerz, wir machen uns permanent gegenseitig verantwortlich oder diesen Schmerz von, ich halte hier völlig blödsinnige Bedingungen aus oder dem Schmerz der Enttäuschung. Wenn du in einer Beziehung auf dich zurückgeworfen wirst und merkst, du kannst dich in diesem Augenblick noch nicht wirklich halten. Du kannst dir das, was du von dem anderen willst, in diesem Augenblick noch nicht geben. Wenn du clever bist, wenn du groß bist, bedankst du dich bei dem oder der anderen dafür, dass er dich immer wieder auf dich zurückwirft. Für dich wieder ein paar Fragen, um das anzuwenden. Wie bist du bis jetzt mit Schmerz umgegangen? So, welches Drama erzählst du dir dann? Oder vielleicht drückst du auch Schmerz einfach weg. Und macht das Sinn für dich, was ich gerade erzählt habe? Und bist du bereit, den Spieß komplett umzudrehen und anstatt vor Schmerz wegzurennen, wohlgemerkt vor diesem bewussten Schmerz zu sagen, ich akzeptiere dich als meinen Lehrmeister, weil ich will nach Hause kommen. Ich möchte auf der Ebene der Liebe die Kunst des Liebens erfahren. Und wenn das dazu gehört, dann nehme ich den Schmerz an. Als ich meinen spirituellen Lehrer getroffen habe, hat er relativ am Anfang, in der Phase, wo ich noch total verklärt und begeistert war, hat er zu mir gesagt, Veit, unsere Beziehung, die wird dir manchmal die Muttermilch Gottes anbieten. Und manchmal das Feuer der Wahrheit. Und so sind häufig intensive Beziehungen. Sie nähern uns. Sie führen uns in Räume von Ekstase. Und dann gibt es so Momente, und die kommen oft völlig unvorbereitet, wo sie dich auf dem Felsen der Wahrheit aufklatschen lassen. Und hast du dann die Größe zu sagen, genau das habe ich gewollt. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, du, wir beide unter uns, wie tollkühn sprechen wir Gebete aus? Oh ja, lass dies eine wahre Liebesbeziehung sein. Ich lade die Kraft der Liebe ein, uns in die Wahrheit zu führen. Aber dann, wenn der Test kommt, haben wir ganz häufig vergessen, welches Gebet wir damals ausgesprochen haben. Der andere ist nicht hier, um dich glücklich zu machen. So, wenn du das immer noch denkst, beleidigst du dich selbst, weil du bist die grundlose Quelle des Glücks. Der andere ist hier, um dieses Glück zu spiegeln und dich aber auch immer wieder mit seinem Verhalten auf die Momente hinzuweisen, auf die Verhaltensweisen in dir, auf die verqueren Glaubenssätze in dir, in denen du dich selbst kleiner verkaufst, als du wirklich bist. So, was macht die Vorstellung mit dir? Und du musst es ja nicht machen, aber vielleicht erstmal dich dem so ein bisschen annähern. Was macht die Vorstellung mit dir, dich ab heute diesen Schmerz bewusst hinzugeben? Zum Beispiel zu vermeiden, wenn es mal wieder wehtut, schnell deine Freundin oder Freunde anzurufen, von denen du genau weißt, die geben dir recht. Oh ja, du tust mir so leid. Sondern vielleicht eher den Menschen anzurufen, von dem du weißt, der spiegelt es zurück zu dir. Ich lasse mich auch hin und wieder begleiten von einer sehr, sehr guten Coaching-Frau. Und wenn das in so einem Moment ist, wo Andrea und ich gerade voll einen Sturm erleben, dann merke ich so richtig, wie mein Ego versucht am Anfang doch ein bisschen Mitleid zu bekommen. Ja. Und ich bin diesem Menschen unglaublich dankbar, dass er mir so ein bisschen Zeit gibt, über meine Wut, meinen Frust etc. zu sprechen. Aber dann kommen ganz schnell die Fragen, die den Schmerz nach Hause holen. Bist du dafür bereit? So, nachdem wir jetzt viel über den Schmerz gesprochen haben, lass uns über die Freude sprechen. Der Sinn einer wirklich bewussten Liebesbeziehung ist es, miteinander zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob du mein Buch gelesen hast, Genesis, kann ich nur sehr empfehlen. Da gehe ich quasi 13,5 Milliarden Jahre zurück an den Anfang des Kosmos. Und wenn du von dort die Geschichte wirklich logisch verfolgst, ist dir irgendwann total klar, dass du ein Ausdruck von Kosmos bist. So diese gewaltige Ausdehnung, die damals begonnen hat, die findet immer noch statt. Und eine Ausbuchtung des Kosmos, eine mittlerweile sehr bewusste Ausbuchtung, bist du. Und diese Ausbuchtung will und muss neue Möglichkeiten erschaffen. Wenn du mit einem anderen Menschen zusammenkommst und ihr reduziert eure Beziehung darauf, euren Alltag miteinander zu durchleben, ist es nett und es ist legitim, ihr könnt das machen. Aber das hat nichts mit bewusstem Lieben zu tun. Das ist dann, wir koexistieren nebeneinander. Wir helfen uns. So bewusst lieben bedeutet, ich bin mir klar, dass es in dir Bewusstsein gibt, was wachsen will, was kreieren muss, damit es seiner Bestimmung folgt. Und in mir genauso. Und ich bin mir klar, parallel zu unseren, keine Ahnung, sexuellen Gefühlen, romantischen Gefühlen etc., die wir füreinander haben, kommen wir auch zusammen. Der Kosmos bringt uns beide zusammen, um durch uns etwas Neues zu gebären. Und das finde ich krass, Leute. Wenn ich in Beziehungscoachings Paare frage, habt ihr eine gemeinsame Vision? Habt ihr so etwas wie ein gemeinsames, kreatives Baby? Dann sagen die allermeisten Paare, nee, darüber haben wir noch nicht mal nachgedacht. Aber wie soll sich dein Bewusstsein mit seiner vollen Kraft dieser Beziehung widmen, wenn es in dieser Beziehung nicht etwas Großartiges gestalten darf. So erinnere dich mal daran, wie du dich das letzte Mal gefühlt hast, als du in deinem Job zum Beispiel oder in deinem Hobby, in deiner Kunst dich volle Kanne entfaltet hast. So, das ist eine Grundqualität deines Bewusstseins. Und es ist doch völlig logisch, dass wir das uns in unseren Beziehungen schenken müssen. Deswegen genießt eure Körper, helft euch im Alltag, unterstützt euch, aber konzentriert euch vor allen Dingen darauf, miteinander einen geistigen Weg zu gehen. Seht euch, also kommt nicht, tappt nicht in die Falle zu glauben, dass ihr einfach nur Fleischklöpfchen seid, die nebeneinander älter werden. Ihr seid geistige Titanen und Titanen, die einen Körper benutzen. Und die Seele deines Partners ist nicht hier, um 30, 40, 50 Jahre auf Autopilot zu funktionieren. Sie ist hier, um dich geistig zu befruchten und andersrum genauso. So kreiert etwas miteinander. Es hat übrigens noch einen ganz großen Vorteil. Ich schwöre dir, du musst mir das nicht glauben, aber merkst dir mal und test es. Wann immer sich Menschen streiten, ist ihnen die gemeinsame Vision entweder gar nicht klar oder sie ist ihnen abhanden gekommen. So immer dann, wenn unsere Seelen nicht miteinander tanzen und sagen, yes, dafür sind wir zusammengekommen, kommen unsere Egos ins Spiel und sagen, na dann nutzen wir doch die Beziehung. Und Egos, egal wie nett sie sollen, wollen einfach fucking Recht haben. So, wie wollt ihr die Grenzen eures Egos transzendieren? Wie wollt ihr die Lernschritte, die ihr für eine wirklich wichtige Beziehung braucht, wie wollt ihr die gehen, wenn ihr nicht wisst, wofür? Wenn diese Beziehung keinen heiligen, für euch wirklich geistig sexy Polarstern hat. Und ja, wenn der fehlt, dann geht es ums Recht haben. Und Recht haben ist immer unsexy und führt immer zur Verkantung. Das kannst du in der Liebesbeziehung sehen, das kannst du aber auch in unserer Gesellschaft sehen. So, wenn wir eine Regierung haben, die nicht mehr in der Lage ist, den Großteil der Menschheit in einer wirklich glorreichen, leuchtenden Vision miteinander zu vereinen, dann kommen die Kellereseln raus. Dann geht es ums Recht haben. Dann geht es plötzlich nicht mehr darum, hey Leute, dieser Planet ist wirklich so langsam am Abkacken mit uns Menschen. Lasst uns mal gemeinsam zusammenkommen. Nee, es geht darum, du bist rechts, du bist links, du bist doof, ich bin richtig. Wann immer wir keine gemeinsame Vision haben, kacken Beziehungen ab, auf gut Deutsch gesagt. Also, Frage an dich. Mit wem möchtest du gemeinsam lieben? Und was könnte euer gemeinsames geistiges Baby sein? Und bist du dir mit deinem Geist, der ein Wunder ist, so viel wert, dass du zu dem anderen hingehst und sagst, ich habe dich auserwählt? Aber wenn du einpennst, wenn du wählst, hier stehen zu bleiben, weil du aus irgendeinem Grund der Meinung bist, das reicht dir, dann sage ich dir was, ich bleibe in meiner Haltung des bewussten Liebens, aber ich suche mir jemand anderen. Und nochmal, Leute, es ist total legitim auch zu sagen, hey, das ist eine gute, zweckmäßige Alltagsbeziehung, wenn ihr beide diesen Konsens habt, wenn beide sagen, das reicht uns. Aber wenn du jemand bist, der eigentlich innerlich für was brennt, der jetzt gerade von dem, was ich dir gezählt habe, innerlich eine Gänsehaut bekommen hat, weil du denkst, yes, yes, genau darum geht's doch, dann darfst du dich nicht mit weniger zufrieden geben. Denn am Ende deines Lebens, du wirst nicht auf die Beziehung zurückschauen und wirst sagen, gut, dass wir damals so schön bequem durchgekommen sind. Sondern du wirst dich in diesem Tunnel aus Licht vor Wut in den Hintern beißen, weil du es dir erlaubt hast, deine geistige Evolution einpennen zu lassen. habt ihr ein gemeinsames geistiges Baby und ist bei dir gerade angekommen, wie wichtig das ist. Und noch ein Element möchte ich gerne mit dir besprechen, was auch schnell missverstanden werden kann, was aber extrem wichtig ist. Mit die schwerste Kunst des Lebens ist es, Grenzen zu ziehen. Oder bildhaft ausgesprochen, das Schwert zu ziehen. So, wir haben häufig die Vorstellung, dass Lieben bedeutet, ich liebe dich so, wie du bist und du kannst auch so bleiben, wie du bist. So, wenn du mit jemandem zusammenlebst, der Alkoholiker ist und der säuft sich zu Tode neben dir, dann hat es nichts mit Lieben zu tun, wenn du sagst, ich verschließe die Augen und ich lasse dich einfach machen. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der sich nicht wirklich adäquat um seinen Körper kümmert, obwohl der Körper leidet, obwohl der Körper krank ist, dann hat es nichts mit Lieben zu tun, zu sagen, mach mal du so, wie du willst. Sondern Lieben bedeutet, ich bleibe in der Haltung des Liebens und gleichzeitig sage ich dir aber auch ganz klar, ich kann und werde es nicht dulden, dass du dich in meiner Anwesenheit zugrunde richtest. Wenn du wählst, dieses destruktive Verhalten weiter an den Tag zu legen, dann liebe ich dich aus der Entfernung. Denn jetzt kommt's, Leute. Wenn wir es dulden, sind wir indirekt mit dafür verantwortlich. Und deswegen haut es auch nicht hin, um uns nochmal auf die gesellschaftliche Ebene zu bringen, weil manche Spiris, weil sie das echt nicht verstanden haben, sagen, lass doch einfach jeden so denken, fühlen, machen, wie er will. Das haut so nicht hin. So, wenn wir in unserer Gesellschaft Elemente haben, die nicht tolerant sind, und nicht tolerant heißt, die wirklich anfangen, gegen andere Menschen vorzugehen, die Ideologien folgen, die ganze Bevölkerungsgruppen ausgrenzen, dann hat es überhaupt nichts mit Liebe zu tun, wenn du sagst, ich lasse jeden einfach machen, was er will. Sondern das ist einfach fucking Bequemlichkeit. Okay? So, manchmal müssen wir im Namen der Liebe Grenzen setzen. Manchmal müssen wir sagen, okay, pass auf, ich liebe dich, das ist nicht die Frage. Aber wenn du in mein Haus kommst, rauchst du nicht mehr. Ich liebe dich, das ist nicht die Frage. Aber wenn du nicht aufhörst mit dieser zerstörerischen Sucht oder dir zumindest Hilfe suchst, werde ich mich aus dieser co-abhängigen Beziehung entfernen, weil ich dich ansonsten in deiner Sucht fördere. Weil du ansonsten lernst, dass du dieses bekloppte Verhalten behalten kannst, weil ich bleibe ja. Also Frage an dich. Wo in deinen Beziehungen, und ich weiß, das ist ein ultra, ultra heikles Thema, akzeptierst du im Namen der Liebe ungesunde, destruktive Verhaltensmuster. So, wenn dein Mann zu Hause sitzt und im Grunde genommen geistig immer mehr abnippelt, weil er es irgendwann nicht geschafft hat, den Zugang zum Ruf seiner Seele freizulegen und den Arm vor der Glotze hängt und immer mehr Bier trinkt und sich einen ordentlichen Bierbauch zulegt und immer mehr abstumpft, dann hat es nichts mit Liebe zu tun, wenn du da an der Seite sitzen bleibst. Okay. Und ich könnte jetzt noch viele, viele Beispiele bringen, aber ich glaube, der Punkt ist angekommen. Und das ist ultra heikel. Ja? So, Andrea und ich, wir haben keine ideale Beziehung. Im Sinne von, wir haben gar keine destruktiven Muster mehr, sondern ich habe Sachen, die mir nicht gut tun und Andrea hat Sachen, die ihr nicht gut tun. Und es ist ultra heikel und manchmal mega intensiv, uns gegenseitig damit herauszufordern. Aber das ist wichtig, Leute. Okay? So, Frage an dich. Wenn du dich und den anderen wirklich lieben würdest, Was würdest du dann tun? Du musst es ja noch nicht tun. Aber erstmal ein Bild innerlich zu erzeugen davon, was die Liebe an dieser Stelle wirklich tun würde. Das ist übrigens immer eine gute Frage. Was würde die Liebe an dieser Stelle tun?
Ich danke dir für deine kostbare Aufmerksamkeit. Und ich hoffe natürlich, dass dich das Thema berührt hat. Es würde mich sehr freuen, wenn du dir noch ein paar Sekunden Zeit nimmst und unter dieser Episode, genau dort, wo du sie gehört hast, einen kurzen Kommentar hinterlässt. Was ist deine wichtigste Erkenntnis? An was hat dich diese Episode erinnert? Und wird sie dich in irgendeiner Art und Weise bewegen? Dann wird aus dem Monolog ein Dialog und das würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Wenn du Lust bekommen hast auf den Kurs Glückliches Ich, findest du unter dieser Episode einen Link. Der Kurs ist ein Geschenk von uns an dich. Du kannst jederzeit einsteigen. Lohnt sich. Und jetzt möchte ich gerne noch ein Lied mit euch teilen von unserem Album Human Spirit. Das ist für mich das intimste Lied auf der Platte. Es ist entstanden aus der Liebesbeziehung zwischen Andrea und mir. Und auch Andrea ist zu hören. Ja, bedeutet mir viel, dieses Lied mit euch zu teilen. Ich hoffe, es findet dein Herz. Viel Freude beim Hören.
Ich finde in dir die Umarmung meiner Seele, mein Zuhause, meine Ziele, gemeinsam sind wir frei.
Ich finde in dir mein Spiegelbild, so wie ich aussehe, wenn ich vollkommen nackt bin, bar jeder Sicherheit.
Ich finde in dir große Schätze, die ich berge, mit keinem Geld der Welt zu wiegen, gemeinsam sind wir reich.
Ich finde mit dir meinen Polarstern, wofür ich brenne.
Give it a name.
Sem saber por que acordei, sem saber estou aqui. Chamaram os dois. Então, o que foi? Diz.
Ich finde in dir den Finger in meinem Wunden und Heilung damit verbunden. Es tut oft richtig weh.
Ich finde in dir das Spiel und auch das Schlachtfeld. Du, der mich in Atem hält, stilles Wasser und hohe See.
Ich finde in dir Fehler und Vollkommenheit, Teil dieser Menschheit, die noch so wenig versteht.
Ich finde mit dir die Mut zur Größe, wofür wir da sind.
Give it a name.
Agora. Para sempre, eternamente, são as palavras que o amor sempre diz, sem medo, sem credo, sem crer, eternamente.